Ja, wir haben gerade gehört, der da in euch das Gute angefangen hat. Das passt so gut. Der wird auch es vollenden. Ist so schön, mit diesem Wort so in das Jahr hineinzugehen. Der das Gute angefangen hat, er wird es auch gut vollenden, oder? Wenn man zurückschaut auf dieses Jahr, auf das vergangene Jahr, meine ich, waren manche Dinge, die vielleicht uns nicht gefallen haben. Manche Dinge, die uns Schwierigkeiten gebracht haben. Menschen, vielleicht die komisch waren für uns. Menschen, die uns vielleicht Probleme gemacht haben. Menschen, die vielleicht etwas gesagt haben. Aber Paulus sagt, über das überwinde ich. Oder das alles überwinde ich durch den, der mich mächtig macht. Ne? Und der, der in euch das gute Werk angefangen hat, er wird es vollenden. Wir brauchen keine Sorgen uns darüber machen. Er hat angefangen in uns. Er wird es auch gut vollenden. Das ist so schön, mit diesem Satz oder mit diesem Wort in dieses Jahr hineingehen. Jahr 2020. Wir haben schon ein paar Tage in diesem Jahr erlebt. Gute Dinge? Bestimmt. Mit Jesus ist immer gut, oder? Immer spannend, den Tag, das Leben zu führen. Und haben bestimmt auch Fragen gehabt, was wird dieses Jahr mir jetzt bringen? Die Politik oder in der Welt geschieht heute so vieles, so viel Unruhe im Nahen Osten, wissen wir. Australien, die Brennbüsche, alles, was da geschieht, ist nicht gut. Was heute in der Welt wirklich, wie viel Unheil. Und doch wissen wir, der in euch das Gute angefangen hat, er wird es auch gut vollenden. Amen. Er wird es gut machen. Am Silvesterabend haben wir mit Irene den Abend so zu zweit verbracht und wir haben mit Gott so die Gemeinschaft gehabt und gefragt, Herr, was sollen wir in diesem Jahr, wie wird das Jahr bei uns sein? Was hast du vor? Welche Pläne hast du mit uns persönlich, mit uns als Familie, mit uns als Gemeinde? Es war eine tolle Zeit. Und wisst ihr, Gott hat mir ein Wort geschenkt. Ein Wort aus Haggai. Haggai, Kapitel 2. Bestimmt lesen wir das einmal in der Woche, diesen Prophet, oder? Ist sehr bekannt uns. Haggai, ein Prophet, der viele Jahre vor Christi Geburt lebte. Ein Mann, könnte sein, dass er auch in Babylon war mit dem Volk Israel. Und eines Tages kam er zurück mit einem Überrest des Volkes nach Jerusalem. Und lass uns mal dieses Wort lesen aus Haggai 2, Vers 18 und 19. Was da dieser Mann dem Volk Israel zugesprochen hat. Haggai 2, 18 bis 19. So achtet nun aufmerksam darauf, von diesem Tag an und weiterhin vom 24. Tag des 9. Monats an, von dem Tag an, da der Grundstein zum Tempel des Herrn gelegt worden ist, achtet darauf. Liegt das Saatgut immer noch im Speicher? Hat auch der Weinstock, der Feigenbaum, der Granatäpfel und der Ölbaum noch nichts getragen? Von diesem Tag an will ich segnen. Ein starkes Wort. Was war das? Warum musste Haggai sowas dem Volk Israel sagen? Ich will uns kurz vielleicht auf die Reise mitnehmen, die Geschichte hinein, was da in Babylon passierte oder zuerst in Israel. Wir sind im Jahre 605 vor Christi Geburt, kam Nebukadnezar und er eroberte ganz Juda, Israel. Die Stadt Jerusalem wurde zerstört. Alles, was im Tempel war, alle die Geräte, die Bundeslade sogar, alles, was da im Tempel war, goldene, silberne Geräte, Schüsseln, Gabel und alles, was da das Volk Gottes gebraucht hatten zum Gottesdienst, zum Opfern, zum Gottesdienst, das wurde alles mitgenommen nach Babel. Und viele Menschen wurden mitgeschleppt als Sklave nach Babylon. Ein Überrest des Volkes geblieben, damit sie da im Lande was aufbauen, auf die Weinstöcke und die Ölbäume nach denen gucken, aber es waren nur wenige. Es waren viele Menschen dort in Babylon und durch den Prophet Jeremia hat Gott mal gesagt, ich werde mein Volk zurückbringen, aber nach 70 Jahren. 70 Jahren werden vergehen, 70 Jahren wird mein Volk in der Sklaverei sein. Und es war hart. Wir kennen die Geschichte Daniels, wenn man die Geschichte zusammenstellt. Daniel hat nachgeforscht, er war im Hof vom König Nebukadnezar und er hat nachgeforscht, wann wird Gott mal mein Volk Israel zurückführen? Und Daniel, er erkundigte sich nach den Schriften und da wusste er, nach 70 Jahren muss mein Volk zurückkehren. Aber wie wird es geschehen? Welcher König wird überhaupt ein Volk oder einen Sklavenhaufen zurückschicken und sagt, jetzt geht mal und geht nach Hause? Wir wissen aus der Geschichte, das Volk Israel, es war schon mal, als sie damals in Ägypten waren. Der Pharao wollte sie nicht ziehen lassen. 10 Plagen musste Gott auf das Volk Ägypten bringen, damit sie endlich verstehen. Das ist mein Volk. Und Mose hat oft gesagt, lass mein Volk ziehen. Pharao wollte es nicht. Und jetzt, wie wird jetzt sein? In Babylon. Aber interessant, dass Gott schon dafür gesorgt hat. Wenn wir Jesaja Kapitel 45 lesen, Vers 1 bis 2, wir werden es nicht aufschlagen. Da spricht Gott durch Jesaja. Es war 150 Jahre bevor dieser König überhaupt geboren wurde. Er sagt, mein Gesalbter, der König Kyrus, mein Knecht, er wird mein Volk ziehen lassen. Gott hat schon durch den Prophet Jesaja prophezeit, dass eines Tages in Babylon, in Midian, in Medo-Persien, wird eines Tages ein König geboren werden und er wird das Volk Israel wirklich in die Freiheit ziehen lassen. Gott hat alles schon im Griff. Mein Lieben, das macht mich so getrost. Er hält die ganze Weltgeschichte in seiner Hand. Nicht Trump, nicht Putin, nicht auch das, was im Nahen Osten passiert, mein lieber Gott. Amen. Das ist wichtig. Alles, was die Nachricht uns bringt, ist schön gut. Nicht unbedingt gut. Alles, was da geschieht, ist nicht gut. Aber Gott hält alles in Kontrolle. Gott hat schon die Geschichte alles gesteuert. Er weiß, wann und was passieren sollte. Wann und wie und wo alles zustande kommen soll, damit sein Reich, seine Pläne erfüllt werden. Und so hat dieser König Kyrus eines Tages, als er König wurde, im gleichen Jahr, hat gesagt, so, und ich glaube, die Bibel sagt es nicht, aber ich glaube persönlich, es war Daniel auf dem Hof, er war auf dem Hof bei diesem Kyrus und er hat erzählt, mein Volk wird eines Tages zurückgehen müssen und du, König Kyrus, von dir sogar steht in unseren Schriften geschrieben, dass du eines Tages geboren wirst, dass du eines Tages König wirst. Ich kann mir vorstellen, wenn das jemand dir sagt, nach 150 Jahren, dass jemand von dir schon prophezeit hat. Es wäre gewaltig, ne? Dass solche Menschen da sein werden und die werden die Geschichte Gottes lenken. Und dieser König Kyrus, er sagt, okay, er lässt das Volk Israel ziehen. Und sie gehen zurück. Da wird gesagt, es ist nicht das ganze Volk Israel zurückgekommen. Es waren ungefähr knapp 50.000. Und es war ein Drittel vom ganzen Volk. 2 Drittel sind geblieben in Babylon, in Susa. Manche sind sogar Richtung China gezogen, wie man heute die Geschichte wieder oder wenn man die Geschichte erforscht, dann sind überall in vielen asiatischen Ländern viele Juden oder Judenkolonien. Wo Juden irgendwo anstatt nach Jerusalem zurückgehen, sind Osten gezogen. Es heißt, ein Drittel vom Volk Israel sind zurückgekommen. Ein Drittel. Weil es war kein einfacher Weg. Es war ungefähr 1200 Kilometer. 1200 Kilometer von Babylon nach Jerusalem. Ich habe mal nachgeguckt in der Maps, mit 33 Stunden braucht man mit dem Auto. Mit dem Flugzeug 3 Stunden. Zu Fuß ist das Volk Israel 4 Monate gelaufen. Können wir uns das vorstellen? Das ganze, ja, die ganze Kolonne, die Karawane, was da gelaufen sind, 50.000 Menschen, sie gehen von Babylon nach Jerusalem. Und die mussten auch mitnehmen, auch Holz und Gold und Silber hat der König Kyrus ihnen alles mitgegeben, damit das Volk Israel wieder den Tempel aufbaut. Und als sie nach Jerusalem kamen, es war im Jahre 536 vor Christi Geburt, die fingen an zu bauen. Und das eine, was sie gesehen haben, als sie kamen, alles war zerstört. Alles, die Mauern, den Tempel, die Häuser, alles verbrannt, nichts mehr da. Und sie fingen an, die Häuser zu bauen. Sie fingen an, wirklich Stück für Stück etwas wieder in die Stadt hineinbringen. Und manche haben angefangen, auch die Mauern des Tempels aufzubauen. Und wisst ihr, was da passiert ist? Da kamen die Feinde. Als sie ihre Häuschen gebaut haben, da war nichts. Als sie den Tempel angefangen haben zu bauen, da kamen die Feinde, die Samariter, die kamen zu ihnen und sagen, lasst uns miteinander bauen. Wenn wir das Buch Esther lesen. Und die haben gesagt, nee, Gott hat gesagt, dass wir, das Volk Israel, das Volk Gottes, wir alleine dürfen nur den Tempel bauen. Dann wurden sie böse. Und sie haben einen Brief. Es war inzwischen ein anderer König, einen Brief geschrieben und sagt, das Volk Israel, die sind gekommen, die wollen was tun, die wollen Aufstand planen gegen dich, König. Und wisst ihr, was der König gesagt hat? Er hat gesagt, Schluss, da darf kein Haus mehr, ein Haus Gottes gebaut werden. Und es war 18 Jahre hat das Volk Israel nichts mehr getan am Hause Gottes. Es ist nur die Geschichte. Ich will uns ein bisschen in die Geschichte reinführen, was da alles war. Warum musste Haggai das sagen? Und das Volk Israel, 18 Jahre haben die nichts gemacht. Die haben ihre Häuschen gebaut. Und die Häuschen waren schön. Wenn wir Kapitel 1 lesen von Haggai, da wird gesagt, es am ersten Tag, am sechsten Monat, sprach Gott durch Haggai zu Volk Israel. Und er sagt, schaut mal, ihr wohnt in getäfelten Häusern. Ihr habt alles schön gemacht. Eure Häuser sind schön aus. Alles ist gut. Ja, in 18 Jahren kann man alles gut machen. Ne? Aber mein Haus, sagt Gott, liegt in Trümmern. Und ich kann mir vorstellen, die Leute, die in Babylon da waren, die haben auch eine schlechte Vorstellung schon gehabt überhaupt vom Gottesdienst. Die waren 70 Jahre da, sie haben nichts mehr dort gehabt, keine Gottesdienste, nichts, kein Opfer, nichts konnten sie bringen damals Gott. Und jetzt inzwischen gerät auch, dass der Glauben, das Leben als gläubiger Mensch geht irgendwo, wird der Mensch lau. Es ist nicht oft so bei uns, wenn man die Bibel ein paar Tage nicht gelesen hat, dann ist irgendwie, hat man auch keine Lust danach, oder? Wie ist es bei euch so? Ich habe schon Zeiten gehabt, wo ich ein paar Tage die Bibel nicht gelesen habe und dann sage, okay, ich habe jetzt keine Zeit, ich lese mal ein Wort nur oder irgendwie ein Losungswort und das ist genug. Meine Lieben, dann ist irgendwo, hat man keine Freude mehr zum Wort Gottes. Da lest man nicht so Kapitel für Kapitel. Aber wenn wir das Wort lieben, wenn wir am Wort bleiben, dann hat man auch Freude am Gebet, dann hat man Freude an Gemeinschaft, dann hat man auch Freude an der Gemeinschaft, in der Gemeinde. Wenn man das Wort nicht liest, wenn man am Wort nicht bleibt, dann ist alles laut, dann ist alles irgendwie, dann ist alles so komisch. Und es war so beim Volk Israel. Sie waren 70 Jahre in der Sklaverei, obwohl sie nicht als Sklaven da waren. Die Geschichte erzählt, die waren hochgestiegen. Die waren die erste Banksystem, die waren dort in Babylon erfunden worden. Und die Juden, die haben schon sich dort reingestiegen und sie waren die großen Banker dort auch in Babylon. Und das, wo Profit gemacht wird, da hat man schon noch manche Gedanken. Und die Leute haben wirklich die waren nicht Sklaven dort und darum sind 2/3 vom Volk Israel dort geblieben. Ihnen ging es wirklich gut. 1/3 kamen zurück. 1/3 kamen zurück. Und jetzt spricht Gott. Warum lebt ihr in getafelten Häusern? Warum habt ihr eure Häuser gebaut? Und mein Haus liegt in Trümmern. Mein Haus liegt in Trümmern. Gottes Prinzipien sind und bleiben unverändert, meine Lieben. Wie Gott damals zum Volk Israel gesprochen hat, so spricht auch Gott heute zu uns. Dass die Prinzipien Gottes, sie funktionieren überall und immer. Gott, wenn Gott ein Wort gesprochen hat, dann stimmt es. Gott will, dass wir sein Reich auf den ersten Platz stellen. Stimmt das? Sind wir da einig? Sind wir uns sicher? Gott will es. Warum? Weil er sagt, wenn wir sein Reich suchen werden, wenn wir an seinem Reich arbeiten werden, wenn wir sein Reich bauen werden, wird er unser Reich bauen. Alles, was wir brauchen, wird zufallen, meine Lieben. Alles, was wir wirklich benötigen zum Leben, wird zukommen, weil wir sein Reich bauen. Und damals wirklich haben die Juden, die haben ihr Reich gebaut. Ihr Familien waren wichtig. Alles, was da in der Stadt jetzt sie aufgebaut haben, war gut, aber dass der Tempel lag in Trümmer. Gott hat gute Absichten. Aber sie gefallen oft uns nicht. Manchmal finden wir es falsch, wie Gott es tut. Manchmal finden wir seine Wege komisch. Manchmal verstehen wir das nicht. Warum muss jetzt das gerade kommen? Lief alles so gut bis jetzt. Es war alles so schön, meine Familie. Es war alles so gut mit meiner Gesundheit. Es war alles bis zu diesem Punkt alles gut. Warum muss jetzt das sein? Gott, du hast etwas falsch gemacht in meinem Leben. Gott, warum passiert das? Und ich glaube, wir haben bestimmt auch Fragen, wenn du jetzt gerade die Familie anschaut, die jetzt die Mutter verloren haben, das Kind. Warum? Warum? Vielleicht hat jemand eine Diagnose gekriegt in der letzten Zeit. Warum? Warum jetzt? Gestern habe ich einen Anruf bekommen, ein junger Mann, den ich betreut auch habe, seelsorgerlich. Er hat Probleme mit Drogen gehabt. Gestern hat er einen Herzinfarkt gekriegt. Gestorben. Und Pforzheim. Fragst du, warum? Ja, er hat so einen guten Willen gehabt. Er liebte dich. Warum? Und so sind viele Fragen, die in unserem Leben da sind. Warum? Passiert das? Warum? Gott, hast du richtig das dir überlegt, dass es in meinem Leben sein soll? Gott, hast du richtig das gedacht dir dabei? Warum? Viele Fragen bleiben offen. Wisst ihr, was gut ist? Oft in unserem Leben, dass wir Dinge aus der Bibel rauslesen und die uns gut tun. Wir haben gerade ein Wort gelesen oder gehört aus Jesaja 41, Vers 10. Und das ist so stark. Nichts bleibt treu. Gott wird dich segnen. Gott wird über dich kommen. Wunderbar. Aber wisst ihr, was machen wir mit anderen Bibelstellen, die da oft und sehr viele in der Bibel stehen. Ich habe früher sie ignoriert. Ich habe gesagt, okay, das ist für Gott, für dich, oder du willst uns segnen, Gott, du willst uns nur das Beste und das Gute schenken. Und die Dinge jetzt, sie sind nicht mehr da. In Jesus Christus sind wir jetzt, die Geliebte Gottes. In Jesus Christus sind wir die Begnadigte Gottes. Und das ist jetzt nicht für uns. Aber wisst ihr, es gibt so viele Bibelsteller, die uns auch sagen, zum Beispiel, denen, oder diejenigen, die Gott selig leben wollen, die werden Verfolgung leiden. Was machen wir mit dem? Es gibt noch viele andere Dinge, wo wir sagen, Herr, ist es wirklich gut für mich? Aber Gott will, meine Lieben, uns durchführen, egal was in unserem Leben kommen wird. Er will uns durchführen, uns den Weg zeigen, wie dem Volk Israel. Er wollte ihnen zeigen, wenn ihr an mir, wenn ihr mein Tempel, wenn ihr mein Haus, wenn ihr mein Reich bauen werdet, wenn ihr mich suchen werdet von ganzem Herzen, ihr werdet finden. Ihr werdet finden. Und wisst ihr, in Kapitel 1, Vers 14 in Haggai, da sprach Gott zu dem Zerubabel. Er war in der Stadt war der Oberbürgermeister, Jeschua, er war der Priester. Und lass uns mal das lesen. In Haggai 1, Vers 14, er sagt, und der Herr erweckte den Geist Zerubabels, des Sohnes Shealtiels, des Statthalters von Juda, und den Geist Jeschuas, des Sohnes Jozadaks, des Hohepriesters, und den Geist des ganzen Überresten des Volkes, sodass sie kamen und die Arbeit am Haus des Herrn, der Herrscher ihres Gottes, in Angriff nahmen. Gott, ihr habt gedacht, Gott ist es, der erweckt auch das Wollen und das vollbringen. Wir können es auch nicht sagen. Gott sprach, und hier geht nicht um den Heiligen Geist, es geht um den Geist des Menschen. Er erweckte den Geist des Zerubabels, er erweckte den Geist des Hohepriesters und er erweckte den Geist des Überrestes. Das ist die drei wichtige Gruppen von Menschen gewesen. Die Politiker, die religiöse Schar und die Menschen alle. Und er erweckte es. Die ganze Stadt kam in Erweckung. Die ganze Stadt kam in Bewegung, weil Gott gesprochen hat am ersten Tag des sechsten Monats, als Haggai zu Volk gesprochen hat. Und ich glaube, dieses Buch, Haggai, zwei Kapitel, lest mal zu Hause heute Nachmittag oder heute Abend, wo auch immer, oder in der Woche. Das ganze Buch, nur zwei Kapitel, aber das ist ein pures Evangelium. Das ist eine Erweckung im Volk Israel. Das ist etwas, ein Umkehr, wo das Volk Gottes, die Stimme Gottes gehört hat. Sie sind umgekehrt von ihren Wegen und sie sind zu Gott gekommen. Und wir kommen zum Schluss, was Gott ihnen versprochen hat, was Gott ihnen zugesprochen hat und was Gott ihnen in die Zukunft vorausgesagt hat, was sie tun oder was sie erleben werden. Also hier das Erste, er erweckt den Geist Zerubabels und er sprach zu ihnen ganz offen. Wir wissen nicht, wie es war, aber die Bibel sagt, dass Gott gesprochen hat durch den Prophet Haggai. Meine Lieben, damals hat das Volk noch nicht die Schriften so in dem Maße gehabt oder die Bibel in ein paar Übersetzungen, in Griechisch, Deutsch, in Englisch, was auch immer, Russisch. Aber damals musste das Volk Israel kommen in den Gottesdienst, zum Tempel, und da hat der hohe Priester oder der Priester vorgelesen, als aus der Tora oder das, was aus Psalmen, was auch immer sie hören sollten. Heute haben wir unsere Bibel, meine Lieben. Es ist so schön, was Gott uns heute gegeben hat. Wir haben unsere Bibel. Wir können nicht unbedingt zur Gemeinde gehen. Wir können Tag für Tag mit Gott Gemeinschaft haben. Wir können beten. Wir können Gemeinschaft haben. Wir haben noch dazu den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Gott erweckte den Geist von diesem Mann. Gott erweckte sogar den Geist von dem Hohepriester. Und Gott erweckte den Geist von dem ganzen Volk, damit sie hören, was er ihnen gesagt hat. Und was passierte? Letzten Satz. Dass sie kamen und die Arbeit am Haus des Herrn der Herrscharen ihres Gottes in Angriff nahmen. Und sie haben es kapiert. Wir wollen das Haus des Herrn bauen. Obwohl die Feinde draußen waren. Obwohl die Feinde gegen das Volk Israel sich aufgestellt haben. Und nicht einmal. Die haben gespottet. Sie haben ihnen gedroht. Aber sie haben gesagt, und wenn Gott es gesagt hat, dann werden wir es tun. Und wenn unser Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, wir werden es tun. Und sie beginnen. Und da wird gesagt, sie haben Stein auf Stein. Oder andere Übersetzung, Stein zu Stein gelegt, Stein auf Stein, Schritt für Schritt. Und so ist oft auch in unserem Leben, wo wir Stein auf Stein Dinge in unser Leben reinbringen. Stein auf Stein, Wahrheiten Gottes in unser Leben hinein glauben. Das, was Gott aus dem Wort Gottes sagt, nimm das. Nimm die Offenbarungen Gottes, nimm das Wort Gottes in dein Leben. Bau dein Leben. Das Wort Gottes ist das, was wir heute brauchen. Das eine, das zweite, Gott will, dass wir wie gute Bausteine sein Tempel bauen, sagt Petrus, ne? Kapitel 2, Vers 5. Wir sind die Bausteine. Lebendige Steine. Und mit lebendigen Steinen ist, wie gesagt, ich sage es oft, nicht einfach zu bauen, mein Lieben. Einer hat einen Bauch, der andere hat einen komischen Rücken, der andere will das nicht, der andere will das, der andere will umgekehrt das und der andere will das auch nicht. Aber Gott baut. Das ist so schön. Gott baut mit jedem von uns. Wir sind alle unvollkommen. Aber Gott hat dich und mich ausgesucht. Sagt, du bist mein lebendiger Stein. Ich baue mit dir. Ich baue mit dir mein Haus. Ist nicht schön? Ist nicht schön, mit diesem Gott zu leben, dass er jeden Tag uns in seine Gemeinde hineinführt, in sein Reich. Und er sagt, ich baue mit dir. Genau mit dir. Genau mit dir. Dieses Volk, nochmal zurück, Vers 14. Dieses Volk, die haben kapiert, wenn Gott es gesagt hat, wir werden es tun. Und sie haben die Arbeit am Haus Gottes in Angriff genommen. Sie haben das in Angriff genommen. Und ab diesem Moment hat Gott etwas getan. Ab diesem Moment fing Gott weiter zu ihnen zu reden. Er hat viermal in diesem Buch zum Volk Israel gesprochen. Und dann spricht er das zweite Mal zu ihnen. Das zweite Mal sagt im Kapitel 2, Vers 9. Vers 9, da sagt er ein gutes Wort. Er sagt, wisst ihr, früher habt ihr den Tempel gesehen. Früher habt ihr alles gesehen, was da war. Wunderschön. Salomo hat es alles gut gebaut. Mit Gold, mit Silber. Und die ältere Leute, die ältere Israelis, die wieder zurückkamen, die mehr als vielleicht 80 waren, als Jungs haben die da den Tempel gesehen. Und die haben gesehen, wie prachtvoll, wie schön dieser Tempel war. Wie alles gut gemacht wurde. Mit Gold und Silber. Und da sagt Gott, ein wunderbares Wort. 2, Vers 9. Die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste, spricht der Herr, der Herrscher. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr, der Herrscher. Es sagt, die letzte Herrlichkeit, wenn ihr das Haus vollendet, wenn das Haus fertig wird, dann wisst ihr, diese Herrlichkeit, die ihr da gesehen habt im alten Tempel oder im Tempel Salomon, ist nicht zu vergleichen mit dem, was auf euch zukommen wird. Es ist nicht zu vergleichen. Die Herrlichkeit, die wird viel, viel größer sein. Und das ist ein Bild oder ein Blick auf den Messias. Dass er kommen wird. Wisst ihr, eines Tages ist er gekommen. Und als er damals das erste Mal nach Jerusalem gezogen ist, kennt ihr die Geschichte aus Johannes Kapitel 2, wo er gezogen ist und er kommt in den Tempel rein. Und was sieht er im Tempel? Da wurde gekauft, verkauft, da waren Schafe, da waren Mist im Vorhof, da war so viel Dreck. Und was macht Jesus? Er nimmt eine Peitsche und treibt alles hinaus. Alles, was nicht in den Tempel hineingehört. Und dann sagt er im Vers 19, Johannes Evangelium Kapitel 2, Vers 19, und er sagt, zerstört diesen Tempel. Und in 3 Tagen werde ich diesen Tempel aufbauen. Die Leute haben damals nicht kapieren können, was da alles passiert ist. Die sagen, wir haben den 46 Jahre das gebaut, den Tempel. Alles, was da war. 46 Jahre. Und du willst in 3 Tagen es kaputt machen, wieder aufbauen. Aber Jesus sprach da von seinem Tempel, von seinem Körper, dass er sterben wird. Er wird sterben am Kreuze von Golgatha. Er wird sterben, aber er wird am 3. Tag auferstehen. Und da hat er diese Prophezeiung damals hineingesprochen, dass er sterben wird. Die Juden haben damals nicht verstehen können. Die haben sich auch später geärgert. Und das war eigentlich später auch zum Verhängnis vor Pilatus, vor Kaiphas. Er behauptet, dass er den Tempel zerstört oder zerstören kann und 3 Tagen ihn wieder aufbauen wird. Die haben das nicht verstehen können. Jesus sagt, das mein Tempel. Und da hat Gott schon durch den Prophet Haggai gesagt, diese Herrlichkeit, die wird größer, die wird schöner, die wird Herrlichkeit sein, wenn ihr wirklich mir glauben würdet. Mir glauben würdet. Und dann verging noch 1 Monat. Also Haggai hat 4-mal gesprochen zum Volk, in diesen 2 Kapiteln, 4-mal zu diesem Volk Israel, in 4 Monate. Und in 4 Monaten ist etwas Gewaltiges passiert. Ich komme gleich zum Schluss, was da alles geschah. Als das Volk anfing zu bauen, als das Volk anfing Stein auf Stein wirklich den Tempel zu bauen, die Grundlage war da, es war alles abgebrannt, die Quadersteine, sie haben es zusammengetragen und Stein auf Stein, Stein auf Stein. Und irgendwann haben die das Haus Gottes eingeweiht. Und die haben Gottesdienste gefeiert. Und dann spricht Gott und dieses Wort, was Gott an diesem Abend zu mir gesprochen hat, dieses Wort aus Haggai 2, Vers 18 und 19. Jetzt komme ich eigentlich zu meiner Predigt. Haggai 18, 19. So achtet nun aufmerksam darauf, von diesem Tag an und weiterhin, vom 24. Tag des 9. Monats an, von dem Tag an, da der Grundstein zum Tempel des Herrn gelegt worden ist. Achte darauf. Und jetzt fragt Gott ganz konkret, liegt das Saatgut immer noch im Speicher? Er fragt die Menschen, liegt das Saatgut, denn der Same, der Weizen, liegt er noch in dem Speicher? hat auch der Weinstock, der Feigenbaum, der Granatäpfel und der Ölbaum noch nichts getragen? Gott fragt. Und wir wissen, die sagen nein. Wir haben alles ausgestreut. Wir haben nichts mehr, weil durch der neunte Monat hat man den Weizen und die Samen ausstreuen. Aber da ist die Winterzeit. Da ist die Winterzeit. Wir sehen noch nichts. Wir haben noch keine Ahnung. Wir haben nichts mehr. Wir haben ausgestreut. Wir haben nichts. Er sagt, und Granatapfel, Weinstock, Feigenbaum, Ölbaum haben sie noch nicht getragen? Er sagt, nein. Aber dann sagt Gott, von diesem Tag an will ich segnen. Von diesem Tag an will ich euch segnen. Als ihr das angefangen habt, als ihr den Blick auf mich gerichtet habt, als ihr kapiert habt, um was es geht, an diesem Tag will ich euch segnen. Meine Lieben, das ist, was wir brauchen. Das ist ein Bild für uns Christen. Wenn wir unsere Blicken auf Jesus richten, wenn wir unsere Gedanken auf Jesus richten, wir haben vielleicht noch nicht gesehen oder wir sehen noch nicht die Frucht. Wir haben viel gebetet, wir haben viel vielleicht getan, aber die Frucht ist noch nicht da. Und wir erwarten alle die Frucht und wir sagen, Herr, wo ist die Frucht? Du hast gesagt, wir sollen beten, du hast gesagt, wir sollen das tun. Wo ist die Frucht? Gott sagt, ist alles im Speicher. Nein, wir haben ausgeschaut, wir haben gegeben. Er sagt, vier Dinge. Ich will Granatäpfel, Ölbäume, Weinstock und Feigenbaum. Das ist noch nicht und das wird zufallen. Und die Frucht von diesen Bäumen wird zufallen. Vierfach, meine Lieben, vierfach. Die Zahl vier ist bei Gott eine vollkommene Zahl. Genauso wie drei, genauso wie sieben, genauso wie zwölf, 40. Und er sagt vier. Vierfach will ich euch segnen. Die Frucht ist ausgestreut und das wird noch zufallen euch. Ich werde euch segnen. Ich werde euch alles geben. Und das, was, wenn wir aber verstehen. Die Leute haben damals wirklich eine Erweckung in Israel erlebt. Sie haben erlebt, Gott hat nur einmal gesprochen. Und die fingen an, am Haus Gottes zu arbeiten. Gott hat das zweite Mal gesprochen. Und er hat gesagt, habt keine Angst. Ich bin bei euch. Und in Kapitel 2 sagt er, Himmel und Erde werde ich erschüttern. Himmel und Erde, aber ich werde meinen Plan erfüllen. Himmel und Erde wird zunichte gehen, aber ich werde meinen Plan ausführen. Mein Plan liegt fest, auch für dich und für mich, meine Lieben. Auch für dein und für mein Leben. Wenn da manche Dinge heute auf uns zukommen, der Plan steht fest. Nimm es für dein Leben, für dieses Jahr. Gott hat gesagt, wenn ihr mich suchen werdet, von ganzem Herzen werde ich mich von euch finden lassen. Ab dem Tag, wenn wir unsere Gedanken auf Gott richten, er hat gesagt, ich von diesem Tag an will ich euch segnen. So ist unser Gott. Diese Botschaft will ich jedem für das kommende Neujahr uns weitergeben. Ab diesem Tag, wenn du dein Herz wirklich vollkommen auf Gott gerichtet hast, sei getrost. Gott steht zu seinem Wort. Und wenn manche Fragen da sind, Gott hat gesagt, ab diesem Tag will ich dich segnen. So sagt das Wort. Ab diesem Tag will ich meinen Blick auf dich werfen. Matthäus 6, Vers 33. Wir kennen den Vers bestimmt auswendig. Matthäus Kapitel 6, Vers 33. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Das ist, was wir heute brauchen, meine Lieben, nach dem Reich Gottes zu trachten. Das Volk Israel, sie haben 18 Jahre ihr Leben gelebt und Gott hat Geduld mit ihnen gehabt. Gott wusste, dass das ist mein Volk, Gott wusste, ich habe einen Plan, aber die müssen es verstehen. Und als das Volk ganz unter, tief war, verzagt, in Depressionen, da kam die Stimme Gottes und sagt, fanget an. Und er erweckte den Geist. Und ich wünsche mir, dass unser Geist auch erweckt wird. Dass mein Geist, dein Geist, Gemeindegeist, dass wir erweckt werden zu dem, was Gott uns wirklich berufen hat, hier in dieser Stadt. Und ich glaube, Gott hat gute Dinge vor in diesem Jahr. Meine Lieben, auf uns warten die Menschen draußen. wenn wir jetzt in diesem Jahr mit der Suppenküche beginnen werden. Wir werden sehen, was da geschehen wird. Das ist der Auftrag Jesu an uns. Gott will nicht, dass wir uns nur hier versammeln und dass es uns gut geht. Das ist gut, Gott freut sich. Er ist da, ist mitten unter uns, er freut sich. Er freut sich an jedem Gottesdienst, er freut sich immer, wenn wir ihn anrufen. Aber Gott, wisst ihr, Gott hat ein missionarisches Herz. Und ihr habt mal gehört, Gott liebt Missionare. Warum? Weil er selber der erste Missionar war. Er war selber der erste Evangelist. Er kam auf diese Erde, weil da kein Missionar war, weil da kein Evangelist war. Er kam, Jesus, er wurde der Missionar. Er wurde der Evangelist. Und er ist unser Vorbild. Wir sollen das auch sein. Sollen das auch werden. Sollen die Menschen diese frohe Botschaft weitergeben. Und ich wünsche mir, dass wir eine missionarische Gemeinde sind. Dass wir Menschen sind, die hinausschauen, die Menschen Fischer werden. Wie Jesus eines Tages zu Petrus gesagt hat, seitdem, jetzt hast du deinen Blick auf mich gerichtet. Ich will dich segnen, Peter, mit meinen Worten. Du sollst jetzt keine Fische mehr fangen. Du sollst Menschen für mich fangen. Und draußen warten Menschen, unsere Verwandte, viele Bekannte, Freunde, unbekannte Menschen draußen. Und das wünsche ich mir, dass wir ein Herz dafür bekommen, für diese Menschen. Der Herr verheißt, das Volk Israel zu segnen, damit sie genug von diesem Segen haben. Das ist faszinierend. Dieser Vers hat mich so fasziniert. Gott gibt nicht wenig. Wenn Gott gibt, er gibt viel. Gott ist kein Geizkrage, meine Lieben. Gott hat sein Leben für uns gegeben. Wenn Gott gibt, dann gibt er viel. Aber er will, dass wir ihn aufnehmen, dass wir unser Herz bereit machen, dass er kommen kann, wie das Volk Israel. Da, die haben es kapiert, er hat gesprochen, die haben angefangen, das Haus zu bauen und Gott kam und er sagt, ihr werdet gesegnet und ihr werdet mein Volk sein und ich werde euch überbitten und über verstehen, segnen. Und das Volk wurde gesegnet und in diesem Volk, meine Lieben, kam der Messias zur Welt. Wir haben vor kurzem seinen Geburtstag gefeiert, oder? In diesem Volk Israel. Und wenn sie auch manchmal komische Dinge gemacht haben. Und wenn manchmal auch sie krumme Wege gegangen sind. Gott hat sie immer wieder zurückgezogen. Gott hat sie immer wieder zu sich gezogen. Aus lauter Güte. Wie viel mehr will er uns heute uns schenken? In Jesus Christus. Wie viel mehr will er uns geben? Aber von diesem Tag an werde ich euch segnen. Mit vielen guten Dingen, wenn wir seiner Stimme gehorchen. Er ist Gott, meine Lieben. Das will ich noch hinausrufen, in unser Herz hineinlegen. Er ist Gott, der unbegrenzte Möglichkeit hat. Er ist Gott und er erschüttert, was unerschütterlich feststeht. Er sagt, Himmel und Erde werde ich nochmal erschüttern. Aber ich werde meinen Plan ausführen. Er erschüttert auch die Heiden, die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Er erschüttert auch die Ungläubige. Er tut's, wie er den Geist vom Zerubabel, Geist vom Joshua, Geist vom Überrest des Volkes erweckt hat, so kann er in diesem Jahr viele Herzen, viele Menschenherzen wirklich erschüttern, erwecken. Aber dazu gebraucht er uns. Er will uns gebrauchen, dass wir hingehen, dass wir etwas tun, dass wir ihnen ein Wort sagen. Das andere, das Gedeihen wissen wir, gibt Gott. Aber unsere Aufgabe, sein Reich zu bauen. Sein Reich auf den ersten Platz stellen. Er kann deine Familie, Situation verändern. So wie du es gar nicht erwartest. Er kann deine Ehe beleben. Er kann die Krankheiten heilen. Er kann in die Schule, den Kindern tolle Freunde schenken. Glaubt ihr das? Gott ist gut. Auch in der Schule, im Kindergarten. Er wird uns tolle Freunde schenken. Sogar, er kann uns ein neues Herz schenken. Amen. Sogar dieser Gott kann uns ein neues Herz schenken. Er hat gesagt, ich will das steinerne Herz, er tut es rausnehmen und ein fleischernes Herz reintun. So ist Gott. Und wenn wir denken, dieser Mensch wird sich nie bekehren, dieser Mensch, ich habe so viele Jahre schon gebetet, es kann nicht sein. Er kann den Geist von diesem Mensch erwecken. Er kann es tun. Er kann das Stein raus, das ungläubige Herz raus. Und er kann ein weiches Herz reinlegen. Ein Herz, das Gott sucht. So ist Gott. Aber von diesem Tag werde ich euch segnen. In Epheser 1, Vers 3. Wir kommen zum Schluss. Epheser 1, Vers 3 sagt uns Paulus, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Wir sind schon gesegnet. Der Segen ist da. Wir sehen oft nur die Spitze vom Eisberg, aber der Segen ist vollkommen für jeden da. Wir müssen nur einfach ihn abholen. Für mich habe ich aufgeschrieben, einen Satz für dieses Jahr. Ich will den Segen Gottes jeden Tag abholen. Jeden Tag. Es geht nicht einmal im Jahr. Es geht nicht einmal in der Woche. Ich will den Segen Gottes jeden Tag abholen. Ich will wissen, was Gott für mich vorbereitet hat, weil er gesagt hat, ich ab diesem Tag will ich dich segnen. Ab diesem Tag will ich dir schenken, alles, was du brauchst. Und in Jesus steht, wir sind schon in den himmlischen Regionen. Wir sind schon drin, wir sind alles. In den himmlischen Regionen leben wir da und der Segen fließt auf uns. Aber hole diesen Segen ab, jeden Tag. Lebe in diesem Segen. Bewege dich in diesem Segen. Und genieße diesen Segen. Aber lass es nicht nur für dich. Gib es weiter. Amen. Lass uns aufstehen noch zum Gebet. Vater, wir stehen vor dir, vor dem Gott, der alles in Kontrolle hält, der gesagt hat, ich werde noch einmal Himmel und Erde erschüttern. Und ich danke dir, dass du in Jesus Christus die Welt damals erschüttert hast, das ganze Reich durch deinen Sohn Jesus Christus. Das ganze römische Reich musste erleben, dass dein Wort stimmt. Jesus, und ich danke dir, dass auch heute in der ganzen Welt das sichtbar geworden ist, was Christus Jesus uns geschenkt hat. Dein Segen fließt und deine Gemeinde ist da. Deine Gemeinde bereitet sich auf das Kommen von Jesus vor. Und ich danke dir, Jesus, dass du deine Gemeinde heute segnest, dass deine Gemeinde eines Tages ohne Flecken und ohne Runzel ihr Kleid, wirklich ein Festkleid hat, damit wir dir begegnen können. Vater, und wir segnen einander jetzt. Und wir segnen das kommende Jahr. Wir segnen, dass dieses Jahr ein besonderes Jahr für uns alle wird, wo wir jeden Tag aufs Neue lernen, diesen Segen in Jesus Christus abzuholen, für uns ganz persönlich und für uns als Gemeinde auch. Vater, du hast uns so viel gegeben. Du hast damals dem Volk Israel so viel gesagt und sie glaubten an dich. Und da kam eine gewaltige Erweckung in diesem Volk. Vater, und wir wünschen uns so sehr, dass auch in unserem Volk hier in Freudenstadt und der ganzen Region eine Erweckung kommt. Vater, dass die Menschen dich suchen, dass die Menschen dich suchen von Herzen, weil sie wissen, sie spüren, da ist etwas und wir wollen das auch haben. Vater, lass etwas in diesem Jahr passieren, auf den Straßen, in den Gemeinden. Herr, dass Menschen wirklich gesund werden, dass Menschen geheilt werden, dass Dämonen fliehen, wenn sie einfach mit deinen Kindern wirklich in Berührung kommen, dass deine Kinder ein Wort sprechen und alles muss gut werden. Jesus, ich danke dir, dass du uns diese Vollmacht übertragen hast, dass du uns alles gegeben hast und hast gesagt, geht hinaus, bringt die gute Botschaft hinaus, damit mein Haus voll wird. Vater, und ich danke dir, dass du uns bevollmächtigt hast, auch heute mit dieser Botschaft. Danke dafür, dass du auch den Segen gegeben hast. Und wir wollen deine Kinder sein. Wir wollen deine Nachfolger sein. Wir wollen deine wirklich Botschafter sein in dieser Welt. Vater, ich segne jeden Einzelnen zur Ehre deines Namens, Jesus. Amen. Amen. Amen.